Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bewusst gemacht. Mein Name ist Rebecca Hofmann und heute geht es um das äußerst spannende Thema der urbanen Landwirtschaft, also im Groben um die Erzeugung von Nahrungsmitteln im städtischen Raum. Bei mir zu Gast ist Rolf Morgenstern, Diplom-Ingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Südwestfalen im Bereich Agrarwirtschaft. Hallo Rolf, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Hallo Rebecca, schön, dass ich da sein darf.
Rolf, wir kennen uns ja schon ziemlich lange, darum duzen wir uns auch, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen ja noch nicht, wer du bist. Magst du dich da mal kurz vorstellen?
Wie gesagt, mein Name ist Rolf Morgenstern. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest am Fachbereich Agrarwirtschaft, also bei den Landwirten. Und da bin ich im Team von Professor Lorleberg und unser Team arbeitet im Themenbereich Urban Agriculture und Peri-Urban Agriculture, also urbane Landwirtschaft und die Landwirtschaft, die im Stadtrandgebiet stattfindet.
Wie bist du zu diesem Themengebiet gekommen? Was interessiert dich daran besonders?
Es ist ein paar Jahre her, da habe ich einen Garten gehabt und hatte aber vom Gärtner gar keine Ahnung und bin dann irgendwie über einen Freund an so ein Grabelandstück gekommen und bin dann wirklich von der Natur vollkommen überwältigt worden. Also ich war wirklich, habe da gegen die Schnecken und gegen die Pflanzen gekämpft und dann sagte ein Freund von mir damals so, Mensch, da gibt es sowas, das heißt Aquaponik, da hast du dann so Hydrokulturbeete und Fische und Pflanzen und Rohre und Pumpen. Und dann fühlte ich mich direkt interessiert und wohl aufgenommen als Chemieingenieur mit Pumpen und Rohren konnte ich dann wieder was anfangen und habe dann so ein Aquaponik-Projekt gegründet bei den Urbanisten, das ist ein gemeinnütziger Verein hier in Dortmund. Und wir haben dann ein Aquaponik-System gebaut im kleinen Stil und irgendwann bei einer Tagung bin ich angesprochen worden von meinem jetzigen Chef, von Professor Lorleberg, der sagte so, Mensch, Herr Morgenstern, wir wissen, bei den Urbanisten machen Sie Aquaponik. Können wir nicht mal vorbeikommen mit Studierenden? Und dann habe ich gesagt, ja klar, immer gerne, aber sollen wir nicht was zusammen machen? Und dann hat Professor Lorleberg fachbereichsinterne Mittel akquiriert, um an der erfahrenen Aquaponiksystem aufzubauen und mich dann als Mitarbeiter an Bord zu holen. Und seitdem machen wir das. Das war, glaube ich, 2015, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Ah, okay. Zum Thema Aquaponik werden wir später noch ein bisschen näher kommen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Du hast ja gerade schon gesagt, urbane Landwirtschaft, periurbane Landwirtschaft. Kannst du kurz ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet?
Also periurbane Landwirtschaft, das ist die Landwirtschaft, die im Stadtrandgebiet stattfindet, also tatsächlich von den Landwirten. Und diese Landwirte, die nutzen halt die Nähe der Stadt, um besondere Produktions- oder besondere Marketingmethoden zu haben. Also sowas wie einen Hofladen oder so ein Verkaufsautomat oder dass sie vielleicht ein Mietgartenkonzept haben. Also sie nutzen diese räumliche Nähe zu ihren Kunden, um irgendwas zu machen, was jetzt von diesen klassischen Produktionswegen weggeht. Und da interessiert uns immer insbesondere so, was gibt's da für Innovationen, was kann man machen und wie sieht das von der wirtschaftlichen Seite aus? Also was funktioniert wirtschaftlich und was nicht? Also wir sind weniger so interessiert an diesen, ich sag mal, Elfenbeinturm-Vorzeigeprojekten, die irgendwie toll sind, wo aber dann irgendwie klar ist, das funktioniert nicht, sondern wir wollen wirklich wissen, kann der Landwirt damit ein sinnvolles Geschäft machen? Und bei den Landwirten hier im Ruhrgebiet ist es so, dass die halt mit schrumpfenden Flächen zu kämpfen haben. Also immer wenn ein Gewerbegebiet neu gebaut wird, dann geht das von den landwirtschaftlichen Flächen weg. Und dann gibt es nochmal diese Naturausgleichsmaßnahmen, die gehen dann auch nochmal von den landwirtschaftlichen Flächen weg. Und da wollen wir natürlich gucken, so können die dann besondere Sachen machen, dass sie halt mit diesen schrumpfenden Flächen mit immer weniger Fläche trotzdem noch produktiv arbeiten können. Das ist so dieser eine Sektor. Und dann interessiert uns natürlich auch so diese Stadt-Land-Beziehung. Also wie kommt dann der Landwirt zu seinen Kunden in der Stadt und umgekehrt? Und dann ist dieser zweite große Bereich die urbane Landwirtschaft, wo wir uns die Frage stellen, wie kann man im städtischen Bereich Nahrungsmittel produzieren auf innerstädtischen Flächen? Und auch da ist auf der einen Seite interessant, so welche Produktionsmethoden gibt's da? Also das geht so von Permakultur Food Forest los bis hin zu diesen klassischen Vertical Farming Konzepten. Und auf der anderen Seite interessiert uns halt auch da, wie müsste jetzt so ein Geschäftsmodell aussehen, um das auf wirtschaftlich vernünftige Füße zu stellen.
Warum ist das denn überhaupt so interessant, ob man Nahrungsmittel in der Stadt oder im unmittelbaren Umfeld produzieren kann?
Die weltweiten Agrarflächen, die schrumpfen und wir haben einen ganz deutlichen Verstädterungsprozess global zu beobachten. Das heißt, immer größere Teile der Bevölkerung leben innerhalb der Städte und die Nahrungsmittel für diese Menschen, die müssen natürlich irgendwie rantransportiert werden. Und da stellt sich uns die Frage, können wir nicht zumindest einen Teil dieser Nahrungsmittel dann auch innerhalb der Stadt produzieren oder halt im Stadtrandgebiet, so dass wir weniger lange Transportwege haben. Also da geht es dann so um Themen wie Nachhaltigkeit, aber halt auch um ökonomische Vorteile.
Was könnte das denn leisten, wenn man so sagt, okay, wir machen die Stadt jetzt quasi essbar, ne, in Anführungszeichen, und man setzt alles bis zum letzten Ende durch. Mhm. Was könnte man damit erreichen?
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es wird manchmal so getan, als könnte man jetzt, sagen wir mal, urbane Landwirtschaft machen und dann können wir draußen die Nahrungsmittelproduktion einstellen. Wir machen nur noch Landschaftspark. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Also die Flächen, die innerhalb der Städte zur Verfügung stehen, damit können wir vielleicht 1-2% der Nahrungsmittel, die wir produzieren, innerhalb der Stadt produzieren. Und diese restlichen 98% müssten dann immer noch von außen kommen. Das heißt, dass wir das nicht überbewerten dürfen, welche Mengen produziert werden können. Und zum anderen ist es oft so, dass diese Produktionsmethoden, die sich für die Stadt anbieten, da werden halt Gemüse produziert und Salat, also sagen wir mal sehr viel, sehr wasserhaltige Produkte. Und die machen unter Umständen nicht wirklich satt, sagen wir mal. Also das, was die Menschen satt macht, die Getreide, die stärkerhaltigen Wurzeln wie Kartoffeln und Yams und all solche Geschichten, die kommen natürlich weiter von draußen. Das lohnt sich eigentlich nicht, ein Getreide jetzt irgendwie in ein Gewächshaus und in die Innenstadt zu bringen. Das macht einfach technisch und ökonomisch keinen Sinn. Das heißt, wir können gesunde, frische Gemüse und Salate produzieren, die dann extrem kurze Transportwege haben. Das heißt, dann ist der Salat nicht irgendwie aus Almeria antransportiert worden, hat er nicht noch viele Kilometer auf dem Buckel, sondern den kann man unter Umständen wirklich frisch pflücken oder der ist dann am selben Tag ein paar Meter weiter produziert und gepflückt worden.
Mhm. In welchen Stadträumen kann man das denn machen? Weil ich denke dann jetzt natürlich auch sofort an viel Stadtverkehr, viele Autos, viele Abgase und ob ich das dann essen möchte.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und da gibt es auch ein paar Untersuchungen zu, die auch relativ klar zeigen, dass man da aufpassen muss, dass man sich nicht die ganzen Feinstaub und den Reifenabrieb und Bremsenabrieb von dem Verkehr auf die Nahrungsmittel zieht. Also die sollte man immer waschen. Und da ist in diesen Untersuchungen auch relativ klar geworden, dass es immer ganz gut ist, wenn da so ein Abstand zu diesen Verkehrsadern ist. Also wenn die zum Beispiel innerhalb eines Hofs sind, auf dem Innenhof, oder wenn da irgendwie eine Baumreihe oder eine Buschreihe dazwischen ist, dann ist das schon ganz okay. Wenn man jetzt irgendwie den Salat direkt am Straßenrand produziert, dann ist das vielleicht nicht so toll.
Mhm.
Aber die Flächen, die in der Stadt zur Verfügung stehen, das sind auch gar nicht so viele. Also man hat manchmal so das Gefühl, Mensch, da ist doch diese Brachfläche, da könnte man doch was machen. Da passiert seit Jahren nichts. Aber wenn man dann nachfragt und sagt, Mensch, wir würden da gerne was weiß ich, einen urbanen Garten hinmachen oder ähnliches, dann stellt man fest, dass da vielleicht schon ein Gewerbegebiet geplant ist oder dass das einem privaten Investor gehört, der jetzt irgendwie das entwickeln will. Und dann kommt man an die Flächen nicht wirklich dran. Das ist ein Problem.
Werden die dann so gebunkert sozusagen?
Sozusagen. Ich glaube, dass viele dann denken so, Mensch, wenn hier jetzt das Amazon-Logistikzentrum hinkommt oder das IKEA-Logistikzentrum, dann ist es für den Investor natürlich hochinteressant. Insofern sind wir auch immer interessiert an, ich sag mal, mehrjährigen Zwischennutzungskonzepten. Also dass, wenn irgendwie klar ist, in 5 Jahren oder in 10 Jahren soll da vielleicht ein Gewerbegebiet entstehen, dass man sagt, okay, für 10 Jahre können wir ja vielleicht mit unserem Konzept dahin. Wir bauen nicht wirklich was, was nicht schnell abgeräumt werden kann. Und in 10 Jahren, wenn dann wirklich das Gewerbegebiet kommt, dann können wir relativ schnell abräumen und vielleicht auf eine andere Fläche ausweichen.
Jetzt hast du gesagt, es ist eigentlich nicht so ganz viel, was man in der Stadt anbauen kann. Warum seid ihr da dennoch so interessiert, da zu forschen und euch zu überlegen, wie man das stemmen kann, Nahrungsmittel zu produzieren in der Stadt?
Urbane Landwirtschaft hat auch zahlreiche andere Funktionalitäten. Also wenn man jetzt einen urbanen Garten hinmacht und da ist eine Variation von Pflanzen und Büschen, dann kann man das zum Beispiel so gestalten, dass die Biodiversität sehr hoch wird oder dass das Mikroklima sich verbessert. Wir können Aufenthaltsqualität schaffen, wir können auch Infiltrationsflächen schaffen für Regenereignisse, dass man sagt, der Boden ist so aufgelockert, dass er Starkregen zum Beispiel gut aufnehmen kann. Und so bietet diese urbane Landwirtschaft eine Multifunktionalität. Und dann schauen wir immer so, ja, was wird denn an der Stelle benötigt, diesem speziellen Ort, wo die Fläche jetzt zur Verfügung steht, und guckt aus diesem bunten Strauß von Multifunktionalität, was ist das, was man wirklich haben will und was dann umgesetzt wird.
Was wären denn so Beispiele? So Food Forest hattest du mal als Wort schon erwähnt. Was ist das denn dann genau oder was gibt es für andere Formen?
Also wir haben im Rahmen von einem EU-Projekt namens ProGirec, da ging es so um produktive grüne Flächen und grüne Infrastruktur, also mit der Arbeitshypothese, dass es Flächen gibt in der Stadt, die nicht gut genutzt sind und die man jetzt zu einer grünen Infrastruktur umwandeln kann. Dann haben wir in Huckade zum Beispiel in der Gemeinde St. Urbanus mit der Gemeinde gemeinsam einen Food Forest errichtet. Und Food Forest, das ist so eine Fläche, wo man einen künstlichen Waldboden schafft, indem man erstmal sagt, komm, eine Schicht Kompost drauf und dann kommt Pappkarton drauf, um das Unkraut zu unterdrücken und dann kommt eine relativ dicke Schicht an Holzhackschnitzeln drauf und dann machst du da so kleine Trichter rein und durch diese Schichten hindurch pflanzt du da Bäume und Büsche und über die Zeit kompostiert das alles weg und dann hat man so eine Art künstlichen Waldboden, wo wenig Unkraut wächst und wo man dann relativ gezielt einen neuen Wald schafft und das kann auch eine kleine Fläche sein, also Wald darf da durchaus, sagen wir mal, 150 Quadratmeter sein oder so. Und die Pflanzen werden halt so ausgewählt, dass sie irgendeine Art von essbaren Ertrag haben. Und dann heißt das irgendwie essbarer Wald oder Food Forest auf Englisch. Und das ist so ein Permakulturprinzip, bei dem zum Beispiel festgestellt wurde, wenn du dich da jetzt mal ein paar Jahre lang drum nicht kümmerst, weil keiner Zeit hat, dann geht da sozusagen nichts kaputt. Ne? Dann wachsen die Bäume und Büsche weiter. Die Natur macht ihren Kreislauf. Eventuell ist dann vielleicht ein bisschen Unkraut aufgewachsen, aber dann schüttet man wieder Holzhackschnitzel drauf und dann kann man weitermachen. Also das ist eine Produktionsmethode, die zwar flächenmäßig nicht so super viel Ertrag bringt, aber die halt eine sehr, sehr hohe Biodiversität hat, die eine sehr hohe Aufenthaltsqualität hat und die einen sehr geringen Input hat. In diesem Projekt haben wir uns angeschaut, wie viel kostet es denn, diese Methode zu implementieren. Und so ein Food Forest kannst du wirklich sehr, sehr kostengünstig machen. Ne? Wenn du dafür sorgst, dass du die Hackschnitzel nicht kaufst, sondern vielleicht von einem Baumschnittunternehmen dir besorgst. Ne? Die müssten es eigentlich entsorgen als Müll. Sagt man so, komm, liefert's zu uns. Kriegt da 20 Euro für die Lieferung. Und dann hat man irgendwie 10 Kubikmeter Holzhackschnitzel dafür günstig. Dann hat man relativ geringe Implementierungskosten.
Müssen die Bäume nicht selbst auch geschnitten werden, wenn das so essbare, sind ja dann wahrscheinlich Obstsorten, oder? Oder sowas ähnliches.
Das sind dann Obstsorten, die kann man sich so auswählen, wie man will. Man macht das auch zum Teil so, dass man den Boden zum Beispiel ansäuert, um dann sowas zu machen wie Heidelbeeren oder Cranberries. Und bei den Bäumen, klar, die müssten geschnitten werden. Und üblicherweise macht man es so, dass man die schneidet und dann die Äste einfach fallen lässt und die kompostieren dann von alleine vor sich hin. Also da musst du jetzt nicht irgendwie den Reisig zusammensammeln und durch den Schredder jagen. Das kannst du einfach liegen lassen. Und insofern ist das halt auch ein geringer Aufwand.
Und dann bietet man gleichzeitig ja wahrscheinlich auch eine Menge Insekten und Lebensraum und eine Menge Tiere, ne?
Auf jeden Fall. Ganz genau. Das ist dann irgendwie willkommener Nebeneffekt. Man hat natürlich dann auch Schädlinge, aber dadurch, dass man dann so ein biologisches Gleichgewicht an der Stelle hat, hält sich das mit den Schädlingen. Das ist ja eigentlich nur so eine menschliche Perspektive, was jetzt ein Schädling und was ein Nützling ist. Aber die halten sich dann einigermaßen die Waage. Mhm. Und dieses Permakulturprinzip sagt ja auch so, man nimmt jetzt nicht den kompletten Ertrag für den Menschen, sondern man lässt ein bisschen halt auch für die Natur und nimmt sich nur quasi den Überschuss von der Fläche. Und insofern ist das eine Fläche, die biologisch sehr, sehr wertvoll ist, die das Mikroklima verbessert. Und wo man sich auch gerne aufhält. Also dein Hochrade, das ist öffentlich. Da sind dann Bänke in der Mitte und da kannst du dich schön hinsetzen, ein Buch lesen. Super.
Ja, aber gehen da nicht Leute hin und ernten alles ab?
Das muss man natürlich sagen, ne? Da kann die Natur dann nichts mehr machen, sondern das ist so, wenn man so einen Gemeinschaftsgarten hat, dann ist das natürlich erlaubt, dass man sich mal irgendwie ein paar Erdbeeren nimmt. Aber ich glaube, wenn da jemand hinkommt und nicht viel mitmacht und nur immer zum Ernten kommt, dann wird dann schon die Gruppe was sagen, denke ich. Ne?
Ist aber schon ein bisschen abhängig davon, dass Leute sich dann auch berufen fühlen, quasi so ein bisschen Pflegearbeit freiwillig zu übernehmen.
Und das ist, glaube ich, auch ein relativer Knackpunkt. In dem Fall war es so, dass die Pfadfinder da wirklich sehr, sehr gut mitgezogen haben, aber auch mal stellenweise gesagt haben, so, ey Mensch, wir sind es immer nur alleine, wir brauchen Unterstützung von der Gemeinde. Ne? Und da muss man halt entsprechend das kommunizieren und sagen, komm, wir brauchen ein paar Leute, die noch regelmäßiger und von alleine mit anpacken. Aber ich glaube, das haben die gut hingekriegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, sehr schön.
Es gibt halt unterschiedlichste Methoden. Das ist jetzt so eins, was so sehr niederschwellig ist. Dann gibt es natürlich diese klassischen Gemeinschaftsgärten, wo man in Hochbeeten agiert. Also wenn man nicht in den Boden darf, wegen der Kontamination, macht man ein Hochbeet hin und dann hat man auch so Regeln, dass man sagt, Mensch, jeder hat irgendwie ein Hochbeet oder man teilt sich das oder wie auch immer man das untereinander macht. Dann gibt es so Produktionsmethoden wie zum Beispiel das Market Gardening. Das ist wirklich eine Methode, wo es um den essbaren Ertrag geht, also eine sehr intensive Landwirtschaft, die aber auch biozertifizierbar ist, wenn der Betreiber das möchte. Also das ist wirklich dann schon so ein Geschäftsmodell, wo man sagt, in der Abokiste verkauft der Produzent dann da sein Gemüse. Aber das ist auch eine relativ klassische urbane Landwirtschaftsmethode.
Gab es solche Projekte nicht mal in Berlin? Ich glaube, da habe ich mal was drüber gesehen, dass da irgendwelche Hallen zur Gemüseproduktion genutzt worden sind.
Gibt es in vielen Städten und bei uns gibt es in Asseln die Asselner Gemüsegärten und die machen das jetzt, glaube ich, im zweiten oder dritten Jahr. Und dann gibt es noch Marbigs Gemüsegarten und im Westen gibt es, glaube ich, auch noch mal welche, die wir noch nicht kontaktiert haben. Das ist so eine Methode, die auch wirtschaftlich wirklich interessant ist und funktioniert und die, glaube ich, gerade ein bisschen Aufwind hat.
Ja.
Und dieses Spektrum geht halt weiter bis zu diesen Vertical Farms, wo wirklich in geschlossenen Gebäuden, in Regalen mit Pumpen und HEPA-Filtern und relativ viel Technik mehretagige Pflanzenfabriken sind. Also das zählt auch noch zur urbanen Landwirtschaft. Und auch Dachfarmen oder Dachgewächshäuser zählt das auch dazu.
Was ist denn mit Dächern?
Wir hatten einen Studenten, der sich das angeguckt hat, das Flächenpotenzial der Dortmunder Innenstadt, also der Dachflächen, und der da festgestellt hat, dass das nicht so ganz einfach ist. Die Flächen müssen halt das von der Statik her halten, man braucht einen Zugang, man muss irgendwie Absturzsicherungen machen. Und dann hat er festgestellt, dass da vielleicht, was weiß ich, so 2% der Dachflächen interessant sind. Und manchmal ist es auch so, dass die Dachfläche das hergeben würde, aber dann ist da oben schon Parkraumbewirtschaftung. Und Parkraumbewirtschaftung, da kommt natürlich auf jeden Fall mehr rein, als wenn du da oben Salat produzierst. Also bei den Dachprojekten sind wir immer so ein bisschen vorsichtig, weil das schön ist, wenn man das implementiert kriegt, aber da das so zu gestalten, dass das auch wirtschaftlich interessant wird, das ist äußerst schwierig.
Müsste man wahrscheinlich auch die richtigen Gebäude dafür dann extra bauen, ne? Das wäre dann so ein Zukunftskonzept.
Das gibt es tatsächlich, dass ich glaube, dass der Rewe gemeinsam mit einer Firma einen neuen Rewe gebaut hat, wo quasi das Dachgewächshaus schon mit eingeplant war. Aber trotzdem sind diese Dachgewächshäuser technisch sehr aufwendig und teuer. Man muss da halt so Sachen beachten, wie dass die Glasscheiben, die dürfen natürlich nicht runterfallen. Ne? Wenn da mal Winddruck ist, dann darf sich da nicht eine Glasscheibe lösen und runtersegeln und dann 5 Etagen unten irgendjemand halbieren. Und wir sind in Kontakt mit denjenigen, die in Oberhausen das Dachgewächshaus auf dem Jobcenter betreiben. Und wenn so eine Scheibe mal kaputt geht, dann kann er nicht einfach die Scheibe rausnehmen und reinsetzen von innen, sondern er muss von außen sozusagen einen Kran bestellen, der dann irgendwie diese Scheibe austauscht.
Mhm, okay.
Also das ist, diese Dachgewächshäuser sind interessant und eine tolle Vision, aber das ist schwierig, das so zu gestalten, dass da wirtschaftlich ein Schuh draus wird.
Gehen wir mal zurück auf deine Anfänge, auf das Thema Aquaponik. Das funktioniert ja mit Fisch zusammen. Da hätte man ja dann die Eiweißversorgung mit dazu. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, dieses Konzept?
Also das Aquaponik-Konzept funktioniert so, dass man eine geschlossene Aquakultur hat. Und die Fische, wenn die gefüttert werden, dann scheiden sie Nährstoffe aus. Also erstmal ist es natürlich von der Fischseite her gesehen ein Abfall. Aber was das einen Abfall ist, ist das anderen Gold sozusagen. Und die Nährstoffe, die Fische ausscheiden, die kann man Pflanzen verfügbar machen mit so einem Biofilter. Und dann eignen die sich sehr gut, um Pflanzen in Hydrokultur zu düngen. Das heißt, in so einem Aquaponik-System hast du eine Aquakultur, wo du die Fische in Behältern hältst mit einer Filterstrecke. Und dann nimmst du das Prozesswasser und führst das in die Pflanzenstrecke in Hydrokultur, wo es unterschiedliche Bauarten gibt. Und die Pflanzen, die nehmen dann die Nährstoffe auf, die wachsen davon und reinigen sozusagen das Wasser für die Fische. Das heißt, das Wasser, das kann dann zurückgeführt werden zu den Fischen, sodass das Gesamtsystem mit wenig zusätzlichem Dünger auskommt und halt sehr, sehr wassereffizient ist und insgesamt ein biologisches Kreislaufsystem darstellt. Und es gibt auch Untersuchungen, die besagen, dass in solchen Systemen es den Fischen besser geht, also dass sie weniger Stresshormone ausscheiden, wenn sie quasi diese Wurzelexudate, die Pflanzen in die Wurzel ins Wasser entlassen, wenn die mitkriegen, dass die sozusagen spüren, da ist Natur. Und auf der anderen Seite gibt es auch Untersuchungen, die sagen, die Mikrobiota der Fische ist auch für das Pflanzenwachstum förderlich. Das ist noch nicht so richtig ausgeforscht. Das ist auch ganz schwierig, wirklich da so definitive Forschung für zu finden und durchzuführen.
Ja.
Aber das ist so die These, unter der die Aquaponik arbeitet.
Ja, es ist ja wahrscheinlich in der richtigen Natur ja natürlich auch so, ne, dass da diese Systeme zusammenlaufen. Das wäre meine Frage gewesen, ob ihr da Tierschutz mitbedenkt bei solchen Sachen. Wird das für alle Fische funktionieren oder gibt es da bestimmte Fischarten, die sich da besonders für eignen?
Also Tierschutz ist auf jeden Fall ein Thema, weil wenn man Nutztiere hält, muss man den Tierschutz beachten und dafür sorgen, dass das eine geeignete Haltungsanlage ist. Also es gibt auf der einen Seite die gesetzliche Verpflichtung und auf der anderen Seite will man das natürlich auch. Wenn man jetzt sagt, wir machen hier ein nachhaltiges System, dann will man natürlich auch, dass es den Tieren gut geht. Und bei den Fischsorten gibt es ja zum einen so diese Unterscheidung zwischen Süßwasserfische und Salzwasserfischen. Und bei den Salzwasserfischen ist es so, dass das Salz den Pflanzen oft nicht zuträglich ist. Also es gibt so diese Nische, die nennt sich Mariponics, wo halt geguckt wird, welche salztoleranten Pflanzen können wir mit Salzwasserfischen kombinieren. Das ist aber dann auf der Pflanzenseite ein sehr schmales Spektrum. Und deshalb bleiben wir bei den Süßwasserfischen. Und da wird nochmal unterschieden zwischen Warmwasser- und Kaltwasserfischen. Die Fische sind immer, wie heißt das, wechselwarm, poikilotherm oder so ist der Fachbegriff. Das heißt, die Fische haben immer die Temperatur, die das Wasser hat. Und wenn du Warmwasserfische hast, dann sind die einfach sehr, sehr viel produktiver. Also dadurch, dass die Temperatur höher ist, haben sie einen sehr viel höheren Stoffwechsel. Dann kannst du sie mehr füttern, dann hast du mehr Nährstoffe, sie wachsen sehr viel schneller. Das heißt, Warmwasserfische sind interessant wegen der sehr hohen Produktivität. Aber du musst natürlich das Wasser heizen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Das wäre was für den Süden eher ein Konzept.
Also da einfacher, wo die Temperaturen einfach nicht so kalt sind wie bei uns.
Ja.
Oder das ist auch das, was uns dann unter Umständen interessiert, wenn man hier jetzt sagt, Mensch, hier ist eine Fabrik, die hat sehr viel Abwärme, konstant, auf hohem Niveau, dass man da sagt, Mensch, dann können wir doch die Restwärme nutzen, wir packen die in die Aquakultur, dann können wir die sehr zuverlässig auf einer bestimmten Temperatur halten, ohne das teuer bezahlen zu müssen. Und dann hat man halt diese erhöhte Produktivität. Aber wir machen tatsächlich auf der Anlage, die wir gerade betreiben, auf der Kokerei Hansa, gehen wir auf einen Kaltwasserfisch, nämlich den Graskarpfen.
Mhm.
Und Kaltwasserfisch, weil wir ein Passivsolargewächshaus haben, wir wollen das nicht heizen. Und der Graskarpfen ist interessant, weil der vegetarisch ernährt werden kann und weil der im Filet keine Gräten hat. Der ist nämlich biologisch mit den Karpfen gar nicht verwandt. Der heißt zwar Graskarpfen, aber biologisch ist das kein Karpfen. Und der hat ein grätenloses Filet, ist als Speisefisch hochinteressant. Und den kann man halt vegetarisch ernähren. Das heißt, dieses Thema, was oft als Kritikpunkt kommt an der Aquakultur, dass wir Fischmehl und Fischöl im Fischfutter haben, da sind wir im Prinzip raus. Den können wir vegetarisch ernähren und das ist quasi dessen Natur sozusagen.
Da wird das ja noch besser zusammenpassen.
Ja, das ist das. Da haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, welche Fischsorte könnten wir nehmen. Wir hätten jetzt zum Beispiel auch Forellen nehmen können, aber die brauchen eher kühlere Temperaturen.
Mhm.
Die ganzen anderen Karpfen, Spiegelkarpfen und so weiter sind interessant. Wir haben in Soest auch mit dem europäischen Wels gearbeitet.
Mhm.
Es ist hochinteressant, der afrikanische Wels, ein Warmwasserfisch, der äußerst produktiv ist.
Die werden auch riesengroß, oder?
Wenn man sie lässt, werden sie groß. Wir hatten die europäischen Wälse bis 3 Kilo und haben dann aber gemerkt, dann wird es mit der Verarbeitung und Lagerung und so weiter schwierig, weil du die dann schon nicht mehr ins Eisfach kriegen kannst.
Ja.
Und bei dem Wels haben wir immer gesagt, so zwischen 1 und 1,5 Kilo, das ist so das richtige Schlachtgewicht.
Ihr guckt ja auch immer nach einer Wirtschaftlichkeit. Wie kann man das denn wirtschaftlich gestalten? Was für eine Größe müsste so eine Anlage haben?
Mhm.
Oder wie könnte man das anders finanzieren?
Wir haben eine Untersuchung gemacht mit so einer Modellrechnung, wo wir einfach mal unterschiedliche Anlagengrößen durchgerechnet haben und haben halt festgestellt, dass man sehr klare Skalierungseffekte hat. Zum Beispiel die Arbeit für das Sortieren der Fische. Man muss die Fische immer so auseinandersortieren. Wenn sie in der möglichst gleichen Größenkohorte sind, dann wachsen sie am besten. Und dieses Sortieren der Fische ist eine Handarbeit. Und dementsprechend sind natürlich da auch die Arbeitskosten anzusetzen.
Mhm.
Und wenn du jetzt eine größere Anlage hast und kannst einen Sorter kaufen, dann kostet der zwar eine Investition, aber dafür fällt relativ viel Arbeit dann weg. Und wir denken, dass eine Wirtschaftlichkeit, wenn man jetzt wirklich sagt, wir produzieren für den ganz normalen Großhandel, also für den Supermarkt, unter 5000 Quadratmeter Gesamtfläche wird es äußerst schwierig. Und so ab einem Hektar kommt so die Gewinnzone, wo es auch immer noch ein bisschen drauf ankommt, wo kommt die Wärme her, wie viel zahlst du für den Strom, also ab einem Hektar.
Mhm.
Und dann haben wir uns gedacht, ja, das ist ganz schön groß. Ne? Die kriegst du in der Stadt unter Umständen gar nicht.
Ja.
Und die Fläche, die wir jetzt auf der Kokerei Hansa haben, Gewächshäuser mit jeweils 2 Stück, mit jeweils ca. 200 Quadratmeter, da wussten wir also schon, das kann man nicht wirtschaftlich betreiben, wenn man den Salat und die Fische verkauft.
Mhm.
Dann haben wir überlegt, was kann man denn machen? Und haben uns orientiert an einem anderen Urban Agriculture Konzept, nämlich an den Mietgärten. Das funktioniert so, dass der Landwirt so ein Stück Beet vorbereitet und dann kannst du so eine Parzelle davon mieten pro Jahr. Und das ist so das klassische Mietgartenkonzept.
Muss ich da was machen oder macht der Landwirt eigentlich dann alles für mich und ich miete quasi nur die Fläche?
Also der Landwirt bereitet den Boden vor, der macht die Aussaat und dann musst du Unkraut jäten und gießen und musst dann irgendwann ernten. Das heißt, du musst dich schon auch noch kümmern. Wenn du dich nicht kümmerst, dann wird der Ertrag natürlich nicht so gut, dann hast du eine kleine Unkrautwüste da. Also man muss schon Unkraut jäten und entsprechend gießen, sonst funktioniert es nicht. Und wir haben uns dann gedacht, wie ist das denn, wenn wir diese Schwimmbeete, die wir haben in unserem System, die haben immer jeweils so einen halben Quadratmeter, wenn wir die jetzt verpachten, 2 Stück zum Beispiel, so wie dieses Mietgartenkonzept, du kriegst bei uns im System eine Quadratmeter Beetfläche. Und damit du jetzt nicht deine Kräuter da reinmachen musst und jeder macht irgendwie Oregano und jeder macht Schnittlauch, haben wir ein paar Beete vorbereitet, die wir mit Kräutern vollmachen. Das heißt, wenn du so ein Quadratmeter Beet mietest, dann kannst du da deine Pflanzen reinpacken. Du kannst dir so viel Kräuter nehmen, wie du verbrauchst. Und dann kriegst du vielleicht noch ein Autopot-System, also so ein anderes System dazu, wo du eine Tomate oder eine Paprika oder Gurken reinmachen kannst. Und das müssen wir noch so ein bisschen ausfuchsen.
Ja.
Also es ist für die gedacht, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, ich möchte gerne ein bisschen Nahrungsmittel selber produzieren, aber einen Schrebergarten schaffe ich einfach nicht. Das ist mir zu viel. Da muss ich den Rasen mähen, da muss ich die Laube streichen, die Nachbarn sind doof und machen Lärm. Na, dass man sagt, komm, dann komm bei uns ins System rein. Du brauchst nicht umzugraben, du brauchst keinen Unkraut zu jäten. Deine Pflanzen sind immer gegossen, deine Pflanzen kriegen immer Nährstoffe und um den Pflanzenschutz mit Nützlingen kümmern wir uns, da brauchst du dich auch nicht drum zu kümmern.
Und einmal im Jahr kriege ich dann noch einen Fisch dazu.
So ist das gedacht, ne? Und dann wollen wir dafür sorgen, dass wir im Außenbereich vielleicht noch eine schöne Terrasse haben, dass man dann einen Grill hinstellt und dass wir dann einmal im Jahr die Fische schlachten und dann sagen, so komm, jetzt räuchern wir die, wir haben einen Räucherofen. Also das sind all die Dinge, die wir jetzt in dem Projekt auch noch rauskriegen wollen. Wie muss das dann gestaltet sein, damit das für die Nutzer auch wirklich interessant ist?
Also ich denke das ja schon sehr ganzheitlich, ne? Ja. Also ihr habt immer so die Menschen im Blick und das Zusammensein und das Soziale. Jetzt macht ihr aber ja auch Technologietransfer, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, und seid auch nicht nur hier auf Deutschland oder den europäischen Raum fokussiert.
Wir haben das große Glück, dass wir in einem großen EU-Projekt dabei sein dürfen, das in Afrika stattfindet. Das Projekt nennt sich In Cities Food. Und da ist die Zielsetzung, diese Technologien den Menschen dort näher zu bringen, die auf den Arbeitsmärkten dort Schwierigkeiten haben. Also insbesondere junge Frauen. Die Arbeitsmärkte in diesen Ländern sind sowieso mit unseren kaum zu vergleichen. Es ist äußerst schwierig, da einen Job zu kriegen. Und wir wollen diesen Menschen in Reallaboren diese Technologien beibringen und dafür sorgen, dass sie in der Lage sind, das aus Materialien selber zu bauen, die sie auch lokal finden können. Das bringt ja jetzt nichts, wenn wir eine Pumpe da unten runterschleppen und dann sagen wir so, jetzt habt ihr eine Pumpe, und dann sagen die, okay, danke. Einen Monat später ist eine Pumpe kaputt gegangen, dann stehen sie wieder da. Also das soll schon aus Materialien sein, die lokal vorhanden sind.
Was wären das so für Materialien?
Es gibt zum Beispiel ein Hydrokultursystem, das funktioniert mit PET-Flaschen. Dann nimmst du diese ganz normalen klassischen Cola-Flaschen und stöpselst die so ineinander, dass das im Prinzip so ein längeres Rohr ist. Dann kommt das auf eine geneigte Fläche und dann kannst du da so ein bisschen Substrat reinmachen. Das kann Kokos sein oder Erde oder ähnliches oder auch Vulkangestein. Und dann kannst du einen Bottich darüber hängen, der ein- oder zweimal am Tag gefüllt wird. Und dann läuft das so tröpfelmäßig da durch, das Wasser, und füttert deine Pflanzen hydrokulturmäßig. Und das ist ohne Pumpe, auch ohne Fische in dem Punkt, aber wirklich aus relativ einfachen Materialien herzustellen. Also wir bieten an Hydrokultur und Aquaponik, das heißt schon auch Systeme, wo man meistens eine Pumpe braucht, aber so, dass die Aquakultur halt mit der Hydrokultur kombiniert ist, mit dieser erhöhten Produktivität. Und auch Insektenproduktion, insbesondere die Soldatenfliege, weil die halt da sowieso vorkommt und das dann so eine Methode ist, um aus Reststoffen noch irgendwie Fischfutter oder Hühnerfutter zu produzieren.
Ah, okay, also das wären keine Insekten, die man dann auch selber essen könnte, sozusagen, wie Mehlwürmer oder was sonst im Gespräch ist im Allgemeinen. Das wäre dann wirklich.
Man könnte theoretisch, also man muss dann immer ein bisschen gucken, wie ist es mit Hygiene, wenn die Maden, die kompostieren ja irgendwie organisches Material, da muss man ein bisschen schauen, dass das hygienisch einwandfrei ist. Aber wenn man dann sagt, okay, diese Maden, die jagen wir dann noch einmal durch die Hühner oder einmal durch die Fische, dann ist dieses Problem sozusagen sehr elegant gelöst. Aber theoretisch könnte man die auch selber essen. Ich glaube, bei der Soldatenfliege, das ist nicht so attraktiv.
Das hört sich auch nicht so attraktiv an.
Ja, aber die ein Projektpartner, die produzieren Grillen, das ist auch ein Thema. Und die Grillen, die kannst du rösten und dann haben die einen Barbecue-Aroma, die haben wir gegessen. Das schmeckt.
Grillen und Fliege ist aber auch nochmal ein Unterschied.
Ist ein Unterschied auf jeden Fall, ja, ganz klar. Und die Soldatenfliege ist aber das, was wirklich interessant ist, weil man das irgendwie small scale auch machen kann. Und ein Projektpartner produziert die afrikanische Riesenschnecke, die halt als Delikatesse gilt. Und wenn du das gut kannst, dann stellst du dir so ein paar alte Autoreifen in die Ecke und hast deine Schnecken, die irgendwie da sind, und kannst damit so einen Nebenverdienst machen auf geringer Fläche mit vergleichsweise wenig Aufwand.
Ah, okay.
Wir sind vertreten in 6 unterschiedlichen Ländern in Westafrika, von Sierra Leone über Ghana und Nigeria, wo wir 2 Reallabore haben, Kamerun, Gabon und Kenia. Und in Kenia haben wir 2 Reallabore, also einmal in Nairobi und in Egerton. Also einmal wirklich sehr urban und einmal ist das eine Landwirtschaftsuni nördlich von Nairobi. Und in Nigeria haben wir auch in Lagos ein Reallabor und dann nördlich davon in Ibadan auch ein bisschen ländlicher gelegen sozusagen. Das heißt, wir haben so 8 Orte, bei denen unsere Projektpartner diesen Ort erschaffen, an dem man lernen kann, wo einem erklärt wird, wie das funktioniert, wo die Materialien sind, wo die Werkzeuge sind, und dann kannst du sagen, komm, bring's mir bei und dann kann ich meine eigenen Prototypen bauen und mit nach Hause nehmen.
Ist das denn dann gedacht als Modell für Selbstversorgung eher, oder ist das gedacht, dass ich wirklich auch so mein kleines Business aufmachen kann und damit quasi auch mein Umfeld ein bisschen mit Nahrungsmitteln versorgen kann?
Also die Selbstversorgung ist sozusagen der erste Schritt und vielleicht auch diese Skalierungsstufe, wo man dann nochmal ein bisschen ausfuchst und sich die Technologie selber drauf schafft und das so für sich optimiert. Aber wir zielen ganz klar in Richtung Entrepreneurship, also kleines Business und Überschüsse produzieren, die dann auf den lokalen Märkten vermarktet werden können. Da gibt es auch entsprechende Unterstützung im Schreiben von Businessplänen oder im Entwickeln von Geschäftsmodellen, die dann vielleicht irgendwie tragfähig sind. Und wir haben von der Projektsumme einen relativ großen Teil, ich glaube in der Summe ist es 1 Million, beiseite gelegt für einen sogenannten Open Fund, auf den sich in 2 Runden die interessierten Leute dann bewerben können. Das heißt, sie können jetzt ihr Business ausfuchsen und wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt habe ich ein Hydrokultursystem, aber ich brauche 10 für ein Business, dann können sie sich halt bewerben für die anderen 9, dass die halt finanziert werden. Und das fängt jetzt gerade an, also diese Bewerbungsrunde ist jetzt offen, wo dann irgendwie jeder, der irgendwie was machen möchte, auch die Möglichkeit hat, irgendwie sein eigenes Business finanziert zu bekommen.
Jetzt. Das hörte sich so jetzt total einfach an, sich so ein System zu bauen. Kann ich das auch prinzipiell zu Hause machen, ja. Im Hinterhof? Es gibt ja in den Städten auch viele Wohnungsbaugenossenschaften, die haben ja teilweise immer ganz, ganz tolle Innenhöfe. Und ich frage mich immer, warum eigentlich da keine Obstbäume stehen, sondern irgendwie meistens so friedhofsartige Pflanzen, möchte ich es mal nennen. Das ist eigentlich ja verschwendeter Platz auch, ja. Oder?
Das sehen wir ganz ähnlich und insbesondere bei den Innenhöfen sehen wir auch relativ viel Potenzial. Aber eigentlich kann das jeder alleine anfangen und man muss jetzt noch nicht mal mit Fischen anfangen. Man kann halt irgendwie auch was mit Hydrokultur machen. Machst du den Bottich fertig, das geht auch ohne Pumpen, relativ niederschwellig. Und wenn jemand ein Aquarium hat, man muss ja sowieso einen Wasserwechsel machen, dann kannst du das Wasser auch kontinuierlich rauspumpen, pumpst das durch ein Hydrokultursystem und zurück zu den Fischen. Dann hast du dein Aquaponiksystem. Mhm. Also das geht in diesem ganz kleinen Maßstab sogar. Und dann produzierst du da deinen eigenen Salat auf einem halben Quadratmeter neben deinem Aquarium oder obendrauf.
Kann ich das dann in der Wohnung sogar machen?
Ah ja, die Pflanzen brauchen natürlich Licht.
Ja.
Das heißt, du musst dann entsprechend für eine Beleuchtung sorgen, aber du kannst das so machen, dass du dir das oben auf das Aquarium draufsetzt. Es gibt sogar Systeme, wo dann die Pflanzen in das Aquarium reinwurzeln, das geht auch. Musst du gucken, ob die Fische zu deinen Pflanzen passen und ob die zusammengehen oder ob du die voneinander trennen musst, aber das geht. Und du kannst das halt auch in einer relativ kleinen Skalierung machen mit so IBCs heißen die, das sind so 1 Kubikmeter große Flüssigkeitsbehälter, die eignen sich ganz gut dafür. Ja. Und dann kannst du aus so einem IBC-System deine eigene Aquaponik bauen oder deine eigene Hydroponik bauen. Oder auch, wenn du im Garten einen Fischteich hast, kannst du dann neben dem Fischteich eine Fläche so gestalten, dass das Wasser da nicht versickert, sondern vielleicht zurück in den Fischteich fließt mit einem kleinen Gefälle. Und dann pumpst du das irgendwie in so ein kleines Beet und dann läuft das zurück in den Fischteich. Also das geht auch.
Gibt es aber euch Anleitungen, die man sich besorgen kann? Habt ihr sowas?
Wir haben jetzt keine Anleitung in der Tasche, aber es gibt so eine aktive Aquaponik-Szene, da kann man Informationen finden. Und ich würde immer empfehlen, fangt mit der Hydrokultur an, dann können die Fische nicht abkrebeln. Und wenn ihr das im Griff habt, dann könnt ihr irgendwie über die Fische nachdenken. Und in der Zeit, wo die Pflanzen wachsen, könnt ihr euch irgendwie schlau machen, was die Fische angeht. Und man muss dann mal so ein bisschen aufpassen. Man hat so das Gefühl, das wäre so 50-50, also irgendwie Hälfte der Fläche Fische, Hälfte der Fläche Pflanzen. Das ist aber eher nicht so, sondern mit einem relativ kleinen Anteil Fischen kann man relativ viele Pflanzen versorgen. Also so ganz grob aus der Hüfte geschossen, sagen wir mal so 1:10. Mhm. Also 1 Kubikmeter Fischtank kannst du 10 Quadratmeter Pflanzenstrecke mit bewässern und auch mit Nährstoffen versorgen.
Aber das ist ja eine ganze Menge auch, ne?
Ja, ja, total. Auf jeden Fall. Und das hängt natürlich immer davon ab, wie fütterst du die Fische und so. Das ist jetzt nur so um eine Größenordnung zu kriegen. Das kommt darauf an, welche Fische man hat. Wer sich sowas mal angucken möchte, wir sind ja auf der Kokerei Hansa mit unserem System, dann auch 2027 Teil der IGA und wir werden jetzt in Kürze hoffentlich bald die mit Fischen besetzen können und wir haben aber jetzt schon das System laufen, die Pflanzenstrecke, da fangen wir jetzt mit der Voranzucht an. Mhm. Also im Moment sieht es relativ leer aus, aber ich sag mal so ab April vielleicht kann man da vorbeikommen und sich das mal angucken.
Also es ist öffentlich besuchbar sozusagen?
Nicht ganz. Also wir sind da noch in so einem abgetrennten Bereich und dürfen das auch nicht öffentlich machen aus baurechtlichen Gründen. Also man kann jetzt nicht einfach reingehen.
Ah, okay.
Aber wenn man sich das angucken will, man kann ja auch zur Tür reinschauen oder man kontaktiert uns vorher und sagt, Mensch, ja, sind wir eine Gruppe von 10 Leuten, können wir mal vorbeikommen. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und spätestens bei der IGA kann man es dann sehen. Da wollen wir auch gucken, dass wir ein Programm haben, wo wir dann die Ergebnisse von InCities Food präsentieren und wo wir dann generell diese Technologien erklären.
Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die IGA ist die internationale Gartenausstellung, ne? Die irgendwie 2027 hier im Ruhrgebiet stattfindet an mehreren Stellen. Und das war eine Einladung, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Für Menschengruppen, um sich die Aquaponik-Anlage anzugucken. Ich wäre mit meinen Fragen durch. Ist dir noch was wichtig, worüber wir noch sprechen sollten?
Ich kann nur alle ermutigen, das sich anzugucken und wer ein bisschen handwerklich geschickt ist, das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, man muss ja nicht direkt mit den Fischen anfangen, man kann auch erstmal Hydrokultur machen und dann ist man erstaunt, wie produktiv das ist und dann kann man irgendwann seinen eigenen Salat essen. Das macht einfach total Spaß. Also man beschäftigt sich mit diesem Thema Nahrungsmittel und es ist sehr befriedigend und erfolgreich sozusagen, ohne dass man jetzt sich den Rücken krumm machen muss mit dem Spaten und umgraben muss oder so. Das ist irgendwie schön.
Ja, ich als Nicht-Gartenbesitzer und auch Nicht-Balkoninhaber fand das sehr interessant, dass man das auch in der Wohnung machen kann. Und ich habe, glaube ich, noch so ein olles Aquarium im Keller. Vielleicht hole ich das einfach mal hoch.
Ja, mach das
und
dann.
Und fang einfach mal an.
Ja, das kann man machen.
Ansonsten vielen Dank, dass du da warst. Das war total spannend.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, ihr habt total viel Besuch, wenn ihr da fertig seid mit eurer Aquaponikanlage und Fische drin sitzen.
Ja, da freuen wir uns schon drauf auf die Fische, dass wir da endlich das System ins Laufen kriegen. Und dann freuen wir uns auf Besucher und auf den Austausch. Hier in Dortmund ist ja dieses Thema Ernährungswende im Kommen. Wir haben den Ernährungsrat jetzt seit nicht allzu langer Zeit. Also wer sich mit diesem Thema Ernährung in der Stadt beschäftigen möchte, hat eigentlich einen sehr, sehr guten Kontext. Ich kann da nur empfehlen, klingt euch in den Ernährungsrat und dann seid ihr im richtigen Netzwerk und mit den richtigen Leuten verbunden, um hier in Dortmund Ernährung irgendwie vielleicht neu zu gestalten.
Ja, es ist ja nur für unsere Dortmunder Zuhörer dann interessant, ne? Aber vielleicht gibt es Ernährungsräte ja auch in anderen Städten.
Auf jeden Fall.
Gehe ich mal von aus, ne? Dass das jetzt Dortmunder Exklusivthema ist.
Nein. Wir haben, ich glaube, 80 Ernährungsräte im Bundesgebiet.
Ah ja, okay. Gut. Also da sind die Ansprechpartner zu finden.
Auf jeden Fall.
Ja, alles klar. Vielen Dank.
Gern geschehen. Rebecca, bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder mal am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch dieses Mal spannende Einblicke in ein auch zukünftig wichtiges Thema gewähren. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit, wann immer Sie auch diesen Podcast hören mögen und denken Sie wie immer daran, bleiben Sie bewusst.